Quantensprünge. Ganz Ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.
Moin und herzlich willkommen bei unserem Podcast Gedankensprünge. Einmal im Monat lassen wir hier die Gedanken mit unseren Gästen über ein bestimmtes Thema springen. Mein Name ist Johanna Helbing, wir kennen uns schon und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. In dieser Folge stellen wir uns die Frage, wie viel Raum braucht die Lehre? Wie immer haben wir tolle Gäste eingeladen. Zum einen Dr. Jochen Abke, Vizepräsident für Studium und Digitalisierung an der TU Lübeck.
Hallo.
Dann Enno Hartmann, Professor für Biologie und Vizepräsident 1 für Lehre und Bau an der Universität zu Lübeck.
Hallo.
Und Martin Hundelt, Vizepräsident für Lehre an der Musikhochschule Lübeck.
Hallo, schönen guten Morgen.
Ja, in der Vorbereitung auf diese Folge habe ich die Charta guter Lehre des Stifterverbands für die deutsche Wissenschaft gefunden. Und auch wenn sie schon vor mehr als 10 Jahren veröffentlicht wurde, stellt sie für mich bereits am Anfang die richtigen Fragen. Und zwar, was ist genau mit Lehre gemeint? Die Tätigkeit der Lehrenden? Kommt es nicht vielmehr auf den Lernerfolg der Studierenden an? Enno, wie siehst du das?
Ich würde den ganzen Podcast anders formulieren. Ich würde sagen, wie viel Raum braucht Studium? Oder wenn man es von den Studenten aussieht. Also da würde ich mal sagen, ein Student studiert. Und das ist das, er lernt dabei was, aber das Entscheidende ist das aktive Studieren, das sich selber etwas suchen. Und um etwas suchen zu können, braucht es Angebote. Das machen wir als Dozierende. Und dafür brauchen wir Raum. Und zwar Raum im übertragenen Sinne, also den zeitlichen Raum, den gedanklichen Raum, aber auch den konkreten Raum. Und dafür braucht aber auch der Student Raum, nämlich Raum zum Studieren. Und das ist nicht immer der gleiche Raum, in dem wir ein Angebot machen, räumlich, wo wir eine Vorlesung halten oder ein Seminar bestreiten oder ähnliches. Das heißt, wir müssten eigentlich über Raum für Studium und Raum für Lehre sprechen, wenn wir das ganz umfassend angehen wollen. Ich gucke einfach mal zu Jochen, wie er das so sieht.
Ich würde Studium und Lehre gar nicht so sehr trennen, sondern für mich heißt eigentlich Lehre, heißt Lehre und Lernen. Für mich heißt das gemeinsam lernen. Also Studierende und Lehrende lernen gemeinsam. Und das ist für mich der ganz große Punkt, wo wir gerade sind. Wir sind voll im Wandel. Wenn wir uns die Zeit vor 5 Jahren betrachten, dann war Lehren eine 1-zu-N-Beziehung. Jemand steht vorne in einem Raum, viele hören zu. So, das war das Klassische. Und neuerdings ändert sich das. Die klassische Vorlesung hat für mich nicht mehr so den Mehrwert. Da haben wir den ersten Wandel, da ändert sich was. Und das Lernen, das wird etwas ganz anderes sein jetzt auf einmal. Junge Menschen wollen zusammen mit anderen jungen Menschen, aber auch mit den Lehrenden lernen. Und ich sehe uns Professoren auf einmal in einer ganz anderen Rolle. Wir sind nicht mehr die Allwissenden, die ihr Wissen weitergeben, sondern wir sind eigentlich eher die Vermittler, Moderator, können es auch Coach nennen. So sehe ich das. Und das ist für mich der entscheidende Punkt, wo wir gerade sind. Für mich ist Bildung gerade voll im Wandel.
Ja, betrifft auch uns in der Musik. Ja. Das Meister-Schüler-Verhältnis, das es über Jahrhunderte gab, wandelt sich. Wir haben den Anspruch an uns als Musikhochschule, dass es ein Ort ist, ein Raum, in dem wir gemeinsam uns weiterentwickeln. Es gibt ein bisschen die Sondersituation, dass der Großteil unserer Studierenden eine Karriere von instrumentaler, vokaler Beschäftigung von 10, 15 Jahren mitbringt. Also da auch schon eine andere Stellung hat und gleichwohl die Lehrpersonen, die Professorinnen und Professoren, die für das jeweilige Instrument entscheidend sind, auch für die Studienplatzwahl. Also es ist ein bisschen eine Sondersituation, aber der Anspruch, dass wir uns als Lehrende weiterzuentwickeln haben, mit den Studierenden gemeinsam.
Den gibt es auch an der Musik.
Gilt auch. Ja. Und da ist nämlich für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Lehre und Lernen geht für mich nicht ohne Beziehung. Das ist, glaube ich, das, was wir in Corona ganz, ganz schmerzlich gelernt haben, wo wir zu Hause gesessen haben, oder ich habe zu Hause gesessen, fühlte mich eigentlich hier wie im Podcast, habe meine Studierenden morgens begrüßt, ja, herzlich willkommen zur Vorlesung, kam mir wirklich vor wie so ein Radioreporter. Es fehlt die Interaktion, Lehren und Lernen geht nur mit Beziehungen, und das ist was, was wir machen müssen. Wir müssen Beziehungen aufbauen, ob das da jetzt in der Musik ist oder ob das da auch im Raum. Deswegen brauchen wir brauchen Räume, also wenn wir jetzt über welchen Raum braucht Lehren, dann brauchen wir Räume, in denen wir Beziehungen aufbauen können. Und das sind nicht die klassischen Vorlesungsräume, oder da kriegen wir es schwieriger hin, sondern eher seminaristischer Unterricht, eher kollaboratives Zusammenarbeiten in Laboren oder ganz offene Räume, in denen Studierende sich treffen können, Gedanken austauschen können über sowas. Denke ich gerade nach, wenn wir jetzt neue Räume entwickeln wollen.
Ja, ich bin da eher konservativ und auch ein bisschen gebranntes Kind. Also ich sage einmal, das eine ist, ich kann eine Vorlesung sehr interaktiv und gestalten, wenn das Publikum interaktiv mitspielt. Das ist in der Musik sicher schwieriger. Ich sage jetzt mal, das Orchester sitzt auf der einen Seite üblicherweise und das Publikum auf der anderen Seite, und man ist froh, wenn keiner hustet oder dazwischen mitsummt. Aber schon beim Theater wissen wir ja, dass also diese Beziehung zwischen demjenigen, der vorne etwas tut, und denjenigen, die hinten sind, aufgebrochen werden kann. Und das hängt immer davon ab, wie stark Leute mitmachen. Und das ist auch in der Vorlesung so. In einer großen Vorlesung, die von dem vortragenden Dozenten entsprechend interessant gestaltet ist, aber gleichzeitig auch auf ein interessiertes und vorgebildetes Studierendenpublikum trifft, kann sehr interaktiv werden, auch mit 500 Leuten in einem Saal. Und ich kann auch mit 20 Leuten ein Seminar dermaßen frontal trocken bekommen. Und zwar, das liegt nicht nur dann an dem Dozenten oder der Dozentin, sondern durchaus dann auch daran, ob die Studierenden überhaupt vorher irgendetwas an Vorkenntnissen sich erarbeitet haben. Und deswegen betone ich immer wieder diesen Begriff studieren. Studierende, Studentinnen und Studenten, das kommt von sich bemühen, und zwar im Vorfeld. Ja, im Vorfeld sich bemühen, ein Vorwissen anzueignen, das sich mit dem Vortragenden dann entwickeln kann oder wo ich den Vortragenden überhaupt erstmal verstehe. Oder mit der jeweiligen Professorin erstmal in eine Interaktion gehen kann. Also das ist die Schwierigkeit. Und daher komme ich dann immer an die Grenzen dessen, was du, Johann, da so als Vision dargestellst. Ich glaube, das ist nicht einfach für viele der Studierenden, dieser Vision zu folgen. Wir haben einfach Studierende, die lieben und brauchen frontal und strukturiert. Und wenn man denen das nicht bietet, wird es schwer. Und dann hat man andere Studierende, die sind eben durchaus offen für so ein Angebot wie, ich habe da alles schon mal digital vorgeformt, das können Sie sich zu Hause anhören oder ansehen, und wenn Sie sich das dann erarbeitet haben, allein oder in einer Gruppe, dann kommen wir zusammen und vertiefen das Ganze mal in irgendeiner anderen Form. Das funktioniert eben nicht mit allen. Und da muss man dann sagen, die alte traditionelle Form ist sicher nicht optimal, aber sie funktioniert wenigstens für die meisten, die wir zum Ergebnis bringen wollen, am besten. Es ist einfach eine Frage, wie schaffen wir es eben auch, das hintere Drittel mitzunehmen? Wir dürfen eben nicht nur das vordere Drittel mitnehmen.
Ich würde da ein bisschen widersprechen. Also zu dem ersten Teil absolut gibt es auch eine schöne Ergänzung. Studieren ist ein aktives Verb. Ja, man kann nicht studiert werden. Das ist ein schöner Spruch. Da bin ich völlig bei dir. Es wandelt sich insofern, dass wir von den Studierenden mehr Lernbereitschaft bilden. Da sind wir auch noch völlig bei, bin ich noch völlig bei dir. Die Frage ist, wie bekommen wir das hin? Studierende bringen das nicht zwingend grundsätzlich sofort mit. Deswegen ist meine Einstellung, meine Theorie, wir müssen auch Studierende entwickeln. Wir müssen Lehrende entwickeln, dass sie erstmal lehren und lernen können. Bevor wir überhaupt in das Inhaltliche kommen, müssen wir eigentlich erstmal Studierenden klar machen, wie geht denn Studieren? Das ist nicht mehr Grundvoraussetzung, dass man das heute mitbringt. Das war früher viel, viel einfacher. Da war klar, wie Studieren geht. Ich gehe in die Vorlesung, fertig, aus. Das funktioniert heute nicht mehr so, weil auch die Themen komplexer geworden sind. Studieren ist heute, da gebe ich dir völlig recht, viel, viel mehr mit Aktivität verbunden. Entscheidungen treffen, was muss ich jetzt machen? Und wir als Lehrende müssen verschiedene Angebote machen, da bin ich auch völlig bei dir. Für manche ist es gut, eine Vorlesung frontal zu haben. Die sollen das auch weiterhin kriegen. Für manche ist das aber gar nichts. Die brauchen vielleicht andere Angebote. Und wir müssen viel, viel mehr Angebotsvielfalt schaffen und viel, viel mehr zu einem individualisierten Lehren und Lernen hinkommen. Denn das, was wir sonst machen, eine klassische Vorlesung ist für mich nicht für das letzte Drittel, sondern die klassische Vorlesung ist für mich für das mittlere Drittel. Wir gehen immer auf die Mitte. Die Guten werden, denen ist es zu langweilig, und die Schlechten kriegen wir eh nicht mit. So.
Ich fand, was Jochen sagte, ich habe das so verstanden, also vor 3 Minuten, dieser auch informelle Raum, den wir brauchen, wo man sich trifft, das ist für uns jetzt in der Musik als kleine Hochschule, wirklich kleine Hochschule mit einem sehr übersichtlichen Personal und übersichtlichen Studierenden, ganz wichtiger Punkt, dass fachübergreifend man in Diskussion kommt. Und eben, ich habe es zu Semesterbeginn den neuen Studierenden gesagt, ich habe die Hoffnung, dass sie nicht nur das bei uns bekommen, von dem sie wissen, dass sie das lernen möchten, sondern dass wir noch was in petto haben, von dem sie jetzt noch gar nicht wissen, dass es das zu lernen gibt. Und die Frage nach dem, bei uns ist wieder eine Sondersituation. Wir haben Qualifikationsziele in unseren Studiengängen. Und ein Großteil der Lehrenden und Studierenden sind beständig daran zu arbeiten, diese Qualifikationsziele deutlich zu überschießen. Und deshalb ist die Situation vielleicht ein bisschen anders als bei euch. Aber gleichwohl muss man auch bei uns sagen, auch das Recht zu versagen muss da auch möglich sein. Also wenn man kann auch scheitern. Aber die Frage, wie man das untere Drittel, die untere Hälfte motiviert oder einige von denen mitnimmt. Das ist ja wahrscheinlich der Punkt.
Scheitern würde ich eher durch Fehlerkultur ersetzen. Scheitern hört sich so. Also Raum für Fehler muss auf alle Fälle sein. Also wenn wir bei Raum für Lehre sprechen, muss Raum für Fehler sein. Ich sage immer, Erfahrung ist die Summe eigener Fehler. Um so ein bisschen deutlich zu machen, dass man sich auch ausprobieren muss. So, Scheitern hört sich so endgültig an, oder?
Ja, ne, vor allem, ja, da rutschen wir jetzt genau in die andere Diskussion, immer mit den Abbrechern. Ja? Das ist auch etwas, was ich nicht mag, weil ich glaube, und da, wenn wir jetzt also über, wohin geht jetzt unser Bemühen um einen Studienraum, also ich sag mal, die Hochschulen als Studienraum erstmal zu denken, und zwar ein Raum, in dem studiert wird und man studieren lernt. Und wenn man jetzt dann den Begriff Scheitern irgendwie da einbringt, muss man sagen, und ein Raum, in dem man in jedem Falle etwas mitnimmt an Erfahrung, das man hinterher verwerten kann und deswegen verwerten kann, weil man nicht nur mitnimmt Kompetenz und Kenntnis und irgendwas, sondern auch die Fähigkeit, das, was man mit dem, was man hat, etwas zu finden, was einem Spaß macht. und was man kann. Also das ist ja, das ist die hohe Kunst. Also dass wir dafür auch Raum haben und auch Raum wieder im übertragenen Sinne. Also einmal unsere Räume müssen dafür geeignet sein, aber auch unser, ich sag jetzt mal, Zeitkontingent, Raumzeitkontingent sollte auch irgendwie dafür geeignet sein, solche Angebote machen zu können. Ja, das, also Scheitern klingt, finde ich auch, Scheitern ist ein sehr subjektiver Begriff, wenn jemand sich sozusagen sehr überhöhte Ziele setzt und dann scheitert, dann ist das aus seiner persönlich subjektiven Sicht vielleicht ein Scheitern. Aber wir müssen den Menschen irgendwie, den Studierenden klar machen, dass aus unserer Sicht jemand, der sich intensiv bemüht hat, auch nicht scheitern kann, sondern er wird an irgendeinem Punkt sich umorientieren.
Ich nehme es zurück und ersetze es ja, durch persönliche Entscheidungen.
Also, ich sage jetzt mal, ich gehe immer davon aus, in allen unseren Studiengängen, selbst wenn es die Mathematik ist, alle kommen von irgendeinem Abitur. Und ich bin der festen Überzeugung, dass jeder, der von einem Abitur kommt, in der Lage ist, diese Bachelor, die wir anbieten, auch wenn er es unbedingt will, wenigstens mit 4.0 zu schaffen. Ja? Das ist dann nur eine Frage Aufwand und Nutzen. Also wie viel hat man davon, wenn man also jetzt dann sich sozusagen überanstrengt? Aber grundsätzlich ist es möglich, weil...
Bin ich absolut völlig bei dir.
Ja.
Haue auch immer ganz steile Thesen so am Anfang raus, um die Studierenden auch wach zu rütteln. Und ich sage, wenn sie an dieser Hochschule feststellen sollten, dass das alles nicht klappt und sie wirklich scheitern, ich sage nicht mal, mach das jetzt in Anführungszeichen, diesen Begriff, dann scheitern sie nicht an der Mathematik, sondern an sich selber, dass sie das nämlich nicht hingekriegt haben, dass sie es nicht wollten. Ich bin da völlig bei dir. Ja, jeder, der eine Hochschulzugangsberechtigung hat, die wird auch dieses Bachelorstudium schaffen. Natürlich haben Heerscharen andere Leute auch geschafft. Es hängt ganz viel mit der eigenen Einstellung ab. Davon hängt es ab. Und das meine ich mit Studierende entwickeln, sie dahin zu bringen, für sich selbst Verantwortung zu tragen und nicht zu sagen, ich gehe in die Vorlesung, ja, weil Professor Hartmann das gesagt hat, also muss ich kommen. Nein, ich gehe dahin, weil es für mich gut ist, da muss ich hinkommen.
Ja, das hat ja auch viel mit Motivieren zu tun.
Absolut,
also ihr motiviert die Studierenden. Wenn ihr euch an eure eigene Studienzeit zurückerinnert, gab es da so Momente, die euch richtig motiviert haben, ProfessorInnen? Oder ja. Räume, in denen ihr sehr gut gelernt habt oder motiviert wart?
Ich kann dir sagen, was mich motiviert hat.
Ja.
Ich komme aus einer Zeit, ich bin geburtenstärkster Jahrgang, könnt ihr recherchieren, wie alt ich bin. und in der ersten Begrüßung hieß es damals ganz lapidar, gucken Sie sich Ihren Nachbarn noch mal an. Nach dem Vordiplom sind hier nur noch die Hälfte der Leute. So, und da haben alle geschimpft über so eine Aussage und mich hat das nur motiviert und gesagt, okay, dem zeige ich's. So, das hat mich motiviert, alles andere. Und das war meine Motivation von Anfang an. Ich wusste, dass da ganz viele das nicht schaffen und mich hat das motiviert zu sagen, jawohl, ich will aber. So, und wenn man irgendetwas richtig will und dann mit dem Herzblut dabei ist, dann schafft man das auch. Das ist meine These, die ich immer raushaue. Und da können natürlich viele sagen, ja, so einfach ist es nicht. Aber ich versuche ja auch so ein bisschen zum Nachdenken anzuregen. Dann habe ich schon gewonnen.
Ja, bei mir war es ähnlich. Also ich sag mal, gut, wir sind auch eine ungünstige Bevölkerungsgruppe. klar. Ich war einfach A, erstmal neugierig, B, Lernen hat mich immer begeistert. Ich habe mir immer gesagt, schlimmstenfalls ist es ein Training dafür, wie viel kriegst du in welcher Zeit in deinen Kopf rein. Punkt dafür, bist du durch, brauchst vielleicht nie wieder, aber nimm's sportlich. Also so wie andere Leute sagen, warum klettern sie auf den Berg? Na, weil ich es kann. Ja, und so habe ich gesagt, na, warum mache ich jetzt dieses oder jenes Fach? Ja, weil ich es halt kann. Ja, so mache ich das. Und das Dritte war, ich kam ja aus der DDR und hatte dort also sozusagen meinen Wehrdienst beendet 2 Monate, nachdem das Studium begann. und hatte dann auch einen Kommiliton und wir beide haben uns hingesetzt und haben gesagt, ja, denen zeigen wir es jetzt. Ja? Die 2 Monate, die holen wir im ersten Semester auf, die merken gar nicht, wir werden an denen vorbeiziehen. Weil wir einfach strukturiert arbeiten gewöhnt waren aus unserer Zeit davor beim Militär. Und ja, das haben wir dann auch gemacht. Ja? Also wir haben uns da einfach sehr strukturiert hingesetzt, das gemacht. Und ich glaube, der Spaß, die Motivation war die Studienkollegen. Also das war jetzt nicht so wie bei dir, Jochen, so im 500er Saal links und rechts. Nee, ich hatte mir vorher schon was ausgesucht. Wir waren also genau 20. Und von den 20 sollten dann später 7 zum Hauptstudium nach Dresden gehen. 20 fingen in Rostock an, 7 gehen zum Hauptstudium nach Dresden, die anderen bleiben in Rostock. Und wir 20, wir haben im wahrsten Sinne des Wortes, in deinem Sinne, studiert mit unseren Dozenten. Ja, das war eine ganz andere Art von Studium, wie das, was ich hier anbieten kann, weil es wirklich so lief, dass da gab es dann schon einen Spezialisten für Insekten. Der war so, er kannte sich mit Schmetterlingen toll aus. Und derjenige war grottenschlecht in Mathe. Den haben die irgendwie in der Mathe dann über die Hürde gehoben. Und das war dann wieder Motivation, Mathe, jeder kann Mathe. Als er dann vor einem statistischen Problem war mit Schmetterlingen bei seiner Diplomarbeit, hat er in kürzester Frist diese gesamte Statistik gelernt, weil da hat es ihn interessiert. Er wollte ja mit seinen Schmetterlingen weitermachen. Ich will nur sagen, das war sehr individuell, bei kleiner Gruppe, sehr und dadurch sehr produktiv. Das war total motiviert.
Ja, die Individualität ist natürlich im Musikstudium nochmal eine Stufe höher. Die 1-zu-1-Situation, Studierende, Lehrende, ist da, ja, ist zentral, also im künstlerischen Hauptfach. Aber nicht nur da, auch in Kammermusikgruppen, da ist es sehr eng. Und das ist für mich in der Rückschau, ich bin ähnlich alt, verbindet sich das Studium, die Inspiration mit konkreten Personen, aber auch in konkreten Räumen. Also wo das stattgefunden hat, ist mir noch bei dem schlechten Gedächtnis, was ich habe, ist mir sehr, sehr lebendig. Also kurz zurück zum Raum. Also der Raum, wie der Raum aussieht, wie hell es da ist, verbindet sich mit Inhalten, mit Erlebnissen. Und ja, und die sind vielfältig und motivierend.
Und sagt man bei euch nicht, ich studiere nicht an der Musikhochschule, sondern ich studiere bei Professor so und so? Oder? Das sagt man doch in der Musik, oder? Und das spiegelt doch eigentlich diese Beziehung, die ich auch meine und was du auch sagst. Diese Beziehung, wenn wir die hinkriegen, das ist ganz essentieller Bestandteil für gute Lehre bei mir.
Ja, wobei bei uns ist es tatsächlich eine Besonderheit, und das Problem kann auch ein Problem sein. Es wird gerade sehr thematisiert über die Machtstrukturen, die sich auch daraus ergeben. Und gerade diskutieren wir sehr darüber, dass wir uns bewusst sein müssen über diese Situation. Und dass wir auch versuchen, dass wir eben nicht nur sagen, ich studiere jetzt bei Professor XY Cello, sondern dass das, was die Hochschule ansonsten, die jeweilige, jetzt unsere in Lübeck oder auch die in Freiburg, in Stuttgart, Köln, was die ansonsten bereithält an Inspiration, dann doch auch wichtig ist, sodass es auch eine Verbindung zur Hochschule gibt und nicht nur zum jeweiligen Hauptfach Dozierenden. Mhm. Aber es ist schon so.
Aber ich glaube, und da merken wir, dass wir irgendwie doch aus der falschen Generation kommen. Es war zwar ein geburtenstarker Jahrgang, aber es war noch nicht die Jahrgänge mit 50% Hochschulzugangsberechtigung. Und wir reden jetzt über Studium und Lehre, wo natürlich es schön ist, wenn man diese sehr individuellen Beziehungen, diese Beziehungen mit hochmotivierten Personen, die man auch vielleicht nachträglich noch in dem einen oder anderen Fach motivieren kann, wie dieses Beispiel da mit dem Schmetterlingsspezialisten zeigt, der Standard ist, sondern wo der Standard ist, Personen, die manchmal gar nicht wissen, warum Sie gerade was dort studieren wollen, einfach so, ja, ich studiere jetzt mal was, gehe dorthin. Und dann eben auch aus, ja, wo wir einen hohen Anteil an Personen haben, die vielleicht die Hochschulzugangsberechtigung, ja, sagen wir mal, nicht mit hoher Exzellenz erworben haben und trotzdem durchaus in der Lage sein würden, es zu tun. Und wir müssen sie motivieren. Und das aber trotzdem mit großen Gruppen. Also da kommen wir dann immer wieder zurück auf die Hauptfrage, wie viel Geld kriegen wir eigentlich dafür? Ich meine, Raum ist ein wichtiges Problem, aber wie viel Geld braucht Studium und Lehre, ist ja eigentlich das zentrale Problem. Und wenn ich keine Gruppengröße von 10 oder 15 bezahlt kriege, sondern man davon ausgeht, dass ich eben den Hauptinhalt frontal in einem Hörsaal von 500 Leuten rüberbringe, weil ich kriege nicht 5 potenzielle Dozenten bezahlt, die vielleicht sagen, den Hauptinhalt, den macht er mal bitte im Selbststudium und danach machen wir zusätzlich hinterher Kleingruppenunterricht. Ich kann mich nicht fünfteln, das funktioniert nicht und ich brauche mehr Leute, die es dann tun. Das ist nicht einfach. Also ich glaube, dieses Ideal, kleine Gruppen, interaktiv, hängt am Raum, aber nicht nur am Raum.
Ja, wir haben natürlich jetzt, das ist ja spannend hier, wir haben ja 3 unterschiedliche Hochschultypen hier. So, und der Typ Fachhochschule, also die Technische Hochschule, ist ja vom Typ her eine Fachhochschule. Da ist ja einfach mal die Priorität auch schon mal allein in der Hochschule ganz anders. Bei uns steht immer in der Hochschulstrategie als ganz wichtiger Part, gute Lehre ist unser Fundament. Darauf baut unsere ganze Hochschule auf. So, und dementsprechend haben wir natürlich auch schon da ein ganz anderes Betreuungsverhältnis, um Lehre und Lernen zu ermöglichen. Merkt man allein schon an der Lehrverpflichtung, die ja bei Professoren an den Fachhochschulen doppelt so hoch ist wie für Professoren an der Uni. Da schimpfen wir natürlich immer drüber, weil wir auch gerne ein bisschen Freiraum für Forschung hätten. Den müssen wir uns ganz mühsam freikaufen. Aber dadurch können wir da schon, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr auf Studierende zugehen, individuell auf Studierende zugehen, als das, glaube ich, an der Uni möglich ist. Da haben wir schon natürlich ein bisschen mehr Lehrkapazität zur Verfügung.
Geht uns an der Musikhochschule natürlich genauso. Gleichwohl, das sollte finanziert sein. Wir sind nicht ausfinanziert, wie bestimmte Musikhochschulen in vielleicht Baden-Württemberg. Also der Raum wird auch begrenzt durch die Knappheit der Mittel.
Ja. Und um nochmal auf das Thema Raum zurückzukommen, wie viel Raum braucht ihr zum Beispiel an der Musikhochschule physisch gesehen für die Lehre? 1:1 Betreuung, sind das dann eher kleinere Räume oder auch mal größere? Was braucht es da?
Ja, wir brauchen eine Vielfalt von Räumen. Wir haben erstmal das Grundproblem, dass wir gerne Räume haben, in denen wir ungestört sind. Andererseits haben wir Lärmemission. Also wir machen Krach, aber haben nicht gerne Krach. Was schon mal eine hohe Anforderung an die Räumlichkeiten ist, was in ganz alten Gebäuden ganz gut funktioniert und in ganz neuen auch zu regeln ist. Aber dann haben wir Räume, größere Räume für in denen auch Ensemblearbeit möglich sein muss. Natürlich auch Seminarräume, aber das ist ja eher unspektakulär. Also schwierig sind Räume, wo wir im Moment die Situation haben, dass wir in vielen größeren Räumen eine Mehrfachnutzung haben, die eigentlich nicht sinnvoll ist. Also wenn eine Opernprobebühne gleichzeitig als Instrumentalensembleraum genutzt wird, heißt das jetzt ganz schlicht, dass da überall Notenständer rumstehen und dass man zwischen jeder Lehrveranstaltung umräumen muss. Mhm. Und das machen die Lehrenden im Zweifelsfall. Also die Mehrfachnutzung ist ein Thema und wir haben ja einen Flächenbedarf, der auch festgestellt ist und an dem wir arbeiten. Aber gerade diese unterschiedliche Art, und dann brauchen wir Bewegungsräume. Wir nennen die Bewegungsräume, also Räume, in denen man singen, springen und musizieren kann. die brauchen eine gewisse Größe. Wenn man also zu 12 und 15, zu 15 in einem Raum herumspringt und dazu Musik macht, braucht man mehr Raum, als wenn man an einem Tisch sitzt. Ja. Also sehr vielfältig und macht die Sache komplex.
Stichwort dieses Modulare, man hat zwei Nutzungsarten für verschiedene Räume. Es erinnert mich an unser Vorgespräch. Da hattest du, Enno, ja auch gesagt, dass gerade im Blick auf die Zukunft, wie gestalten wir zum Beispiel den Campus auch in Zukunft, hast du gesagt, dass wir vielleicht gar nicht mehr so denken sollten, es muss immer der große Vorlesungsraum sein mit Sitzreihen, sondern
also
es kann auch modularer sein.
Ja, da haben uns ja andere Länder einiges schon architektonisch gezeigt. Und ich komme immer wieder auf das Geldthema zurück. weil könnten wir auch, müsste nur eben umgebaut und bezahlt werden, das ist das Problem. Ich glaube, dass große Hörsäle immer noch wichtig sind, aber sie müssen mit wenigen Handgriffen umnutzbar sein, dass ich da Lerninseln drin gestalten kann. Und das geht, das kann man machen. Ich kann einen Audimax so gestalten, dass er mit wenigen Handgriffen sich in 10 Lerninseln, A50 Leute oder irgendwas verwandeln lässt. Und dann könnte ich ihn eben mehrfach nutzen, ja. Wir haben jetzt schon konkret Beispiele, wo wir dann sagen, okay, es gibt Randzeiten, wo eben die großen Vorlesungen nicht stattfinden, dann gehe ich da mit 10 Leuten in 500-Mann-Raum, ist irgendwie komisch. Ja? Also wir haben eher das andere Problem, wir würden gerne bestimmte Räume mehrfach nutzen, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, den ich aber auch nochmal anbringen will, und das hängt mit unserer Fächerstruktur zusammen, wir haben einen wahnsinnigen Bedarf an sehr unterschiedlichen Lernräumen, wahrscheinlich viel mehr als ihr beide bei euch, weil wir haben den klassischen Vorlesungssaal, den klassischen Seminarraum, aber wir brauchen alle möglichen Arten von Trainingsräumen. Und da geht es eben vom technisch-informatorischen über die Biochemie, über sicherheitsrelevante Räume wie ein Isotopenlabor bis hin zur Gesundheitswissenschaften. Und wenn man es genau nimmt, das Klinikum ist ja eigentlich ein großer, auch für die Lehre zu nutzender Raum für die Mediziner. Ja? Also es ist eine hohe Vielfalt an Raum für die Lehre. Und die Lehre ist auch in vielen Fächern massiv verbunden mit Tätigkeit am Menschen. Und das sollte man nicht unterschätzen. Also gerade die Medizin und Gesundheitswissenschaft mit ihrem Lernen einer Tätigkeit am Menschen. Und da bin ich eher bei Lernen. Das studiere ich nicht. Das kriege ich gelehrt. Ja, da habe ich dann also genau mal einen anderen Punkt. Das kann ich nicht studieren, sondern da muss jemand kommen und sagen, bitte mach so und nicht anders, sonst entsteht ein Schaden. Das erfordert noch zusätzlich Aufwand. Ja? Das ist sowohl räumlich als auch im übertragenen Sinne räumlich. Und ja, also man kann eben nur beliebig Dinge mehrfach nutzen, aber bei bestimmten Dingen und gerade bei denen, die so klassisch sind, Hörsäle und Seminarräume, da sehe ich gute Möglichkeiten, die mehrfach zu nutzen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, der mir da noch wichtig ist bei diesen hochtechnisierten Räumen, ist, wir dürfen nicht vergessen, bisher sind hochtechnisierte Räume häufig gedacht als hochtechnisierter Raum für eine Art von betreutem Studierendenunterricht. Also da ist immer irgendeiner dabei, weil da ist sicherheitsrelevant und. Aber wir wollen ja, wenn wir es wissenschaftsorientiert machen wollen, die Studierenden frühzeitig in die praktischen Dinge bringen. Und dann brauche ich also auch selbst Studiumräume, wo Personen ohne eine Anleitung hineingehen können und mal das eine oder andere selber tun können. Und gerade im medizinischen Bereich oder im gesundheitswissenschaftlichen Bereich nennt sich das dann Skills Labs, wo ich dann also Digitalisierung mit irgendwelchen KI-Puppen vielleicht arbeiten kann oder ähnlichem, so als ja, Trainingsersatz. Und da kann man vielleicht auch noch viel mehr denken. Jetzt komme ich, also die Digitalisierung gefällt mir bei dir, Jochen. weil so eine Überlegung, die mir immer durch den Kopf schwebt, da streife ich jetzt ab, in den Naturwissenschaften haben wir in der Regel keinen Raum, zeitlichen Raum und aber auch keinen tatsächlichen physischen Raum. um etwas anderes im Grundpraktikum anzubieten wie das erfolgsorganisierte Experiment. Man sagt also, wenn ihr das und das jetzt so macht, wie wir es euch sagen, dann kommt am Ende das und das raus und protokolliert das schön und schreibt das schön auf. Und wir diskutieren mal, wie schreibe ich ein Protokoll und das wird kontrolliert und habt da vorher euch alles angeguckt. Aber die Fehler, die wir ja brauchen, die können die dort gar nicht wahrnehmen. Wir haben nicht das Geld, die Zeit, die Material, um zu sagen, passt mal auf, kippt es irgendwie zusammen, mal gucken, bei wem es klappt. Ja? So. Aber die Fehler könnte man versuchen, digital im Selbststudium zu vermitteln und zu sagen, passt auf, also wir machen das einmal richtig, aber ihr habt hier irgendwo einen digitalen Raum oder einen Selbststudiumraum, der so hybrid ist und da könnt ihr jetzt mal eine Alternative machen und ihr werdet sehen, kommt irgendwas anderes raus und dann müsst ihr entscheiden, ist das was Vernünftiges und wenn nicht was Vernünftiges, wenn nichts Vernünftiges rauskommt, warum kommt das raus, was ist der Fehler? Ja, also dass sie also auch mit dem Fehler agieren lernen können, weil wir haben es im Grundpraktikum eigentlich gar nicht die Zeit dafür, mit den Fehler zu üben.
Das war eine schöne Steilvorlage, die nehme ich gerne auf. Also das Wort Digitalisierung möchte ich kurz in der Bedeutung erklären, weil es gibt unterschiedliche Begriffe von Digitalisierung. Der erste Begriff der Digitalisierung ist das, was ich früher analog gemacht habe, mache ich jetzt digital. Früher habe ich an die Tafel geschrieben, heute benutze ich einen Beamer, mache es mit PowerPoint. Das ist für mich keine Digitalisierung. Sondern Digitalisierung entsteht dann, wenn wir durch digitale Methoden Prozesse verändern, also Disruption sogar hinkriegen. Das ist digitaler Wandel. Und den haben wir auch in der Lehre. Und genau das, was du sagst, wir machen nämlich das Praktikum nicht mehr so, wie wir es früher gemacht haben, nur jetzt digital, sondern die digitalen Methoden ermöglichen uns, den gesamten Prozess des Lernens umzugestalten, hin zu erfahren, statt zu, ich gebe dir jetzt mal was und du machst es vor. Und am Ende kommt genau das raus, was ich schon vorher wusste. Das ist wirklich relativ schmerzbefreit, langweilig. Man kann das heute durch digitale Methoden ganz anders machen. Ich weiß nicht, wie es in der Musik ist, aber in der Technik funktioniert das dadurch, dass wir digitale Methoden anwenden. Kann man einfach mal ausprobieren, möchte ich gar nicht sagen, weil das hört sich so nach Basteln an, sondern einfach mal, ja, ich habe schon eine Idee und dann überprüfe ich das. Nennen wir es überprüfen, ist besser als ausprobieren. Und wenn ich dann feststelle, nee, es kommt was ganz anderes raus, als ich erwartet, dann überprüfe ich es nochmal mit einer anderen Methode. Das geht mit Digitalisierung natürlich viel, viel besser. Und das ist für mich auch der Punkt, weswegen ich so Studium und Digitalisierung so schön zusammen gestalten möchte, weil diese Bildung durch Digitalisierung im Wandel ist. Wir können ganz neue Sachen machen, die wir früher noch nie gemacht haben. Wir müssen es nur tun.
Ja, wir haben, weil du die Musik angesprochen hast, wir haben aus der Not geboren. In den ersten Wochen, 6 Wochen, 8 Wochen der Corona-Pandemie tatsächlich eine Zeit lang keinen Präsenzunterricht durchgeführt. Wir haben den relativ schnell wieder eingeführt in einem sehr komplexen System. Aber in dieser kurzen Zeit waren wir plötzlich gezwungen, unseren künstlerischen Einzelunterricht nicht in Präsenz, sondern über ein Medium Zoom zu machen und dann eben auch unsere Methodik zu entwickeln. Denn das, was im klassischen Unterricht, also ich unterrichte Gesang, aber jetzt wenn man mal so ganz schlicht vorgeht, ein Studierender singt was vor, ich sage, nö, mach mal anders. Und dann macht er das anders, sage ich, wie beim Augenarzt, besser, schlechter, gleich. Eine sehr effektive Methode, die dort so nicht funktioniert, weil wir die Technik dort nicht hatten. Und da haben wir viele von uns mit Unterstützung auch, aber asynchrone Lehrmethoden entwickelt, dass wir gesagt haben, wir treffen uns im Zoom zu einem Gespräch über das, was wir in der nächsten Zeit erarbeiten wollen. Sie machen jetzt, wir stellen eine Aufgabe, also ich stelle eine konkrete Aufgabe an einen Studierenden, der versucht es umzusetzen, dokumentiert das per Audio- oder Videoaufnahme und wir sprechen darüber, wir reflektieren und entwickeln das weiter. Das war zum Teil sehr fruchtbar, weil dieser Reflexionsprozess natürlich bei den Studierenden dann viel höher ist. Das hat einen erheblichen Aufwand. Es war eine ganz tolle Chance, dann wieder im Präsenzunterricht das zu validieren. Der Aufwand ist relativ hoch. Die Anforderungen an die Lehrenden auch. Und das ist so ein bisschen das, wo wir jetzt in der Situation sind, nachdem die Notwendigkeit nicht mehr da ist, dass wir diese Fähigkeiten, die wir eigentlich entwickelt haben, dass wir die trotzdem weiterverfolgen. Und dafür schaffen wir Räume und also tatsächlich auch physische Digital Classrooms oder was weiß ich. Aber es geht am Ende um die Weiterentwicklung der Methodik.
Absolut. Und da war für mich ein ganz wichtiger Punkt drin, nämlich der Bereich asynchrone Lehre. Den haben wir ja in Corona entwickelt. Vorher war Lehre immer synchron. So, und asynchrone Lehre bietet für mich mehrere Vorteile. Einmal eine individuelle Geschwindigkeit der Lehrenden und Lernenden, aber auch eine örtliche und zeitliche Flexibilität. Also wir merken gerade bei unseren Studierenden, dass wir ein sehr diverses Studierende haben, die zum Teil ja nebenher arbeiten müssen, um überhaupt ihr Studium zu finanzieren, die zum Teil ihre Eltern noch mit betreuen müssen und. Also die erwarten eigentlich eine gewisse Flexibilisierung der Lehre. Und durch Asynchronität ist das gut hinzukriegen. Synchrone Vorlesungen sind eigentlich ein Gift für so ein Publikum. Und da versuchen wir auch gerade hinzukommen, um auch noch mal ganz anderes Zielpublikum bei Studierenden anzusprechen oder zu bedienen. Manche brauchen das mit der Synchronität, die brauchen auch eine Struktur, das ist gut. Wenn ich morgens in die Hochschule fahre und ich höre mir die erste Vorlesung um 7:45 an, dann besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich die um 10 gleich auch noch mitnehme, wenn ich schon mal da bin. Warum soll ich denn dann wieder nach Hause fahren? Das macht auch keinen Sinn. Aber wenn ich das nicht habe, dann müssen Studierende sich ja selbst eine Struktur geben. Und du hast ja auch Struktur erwähnt. Strukturen sind für mich ganz, ganz wichtig. Und wenn wir die nicht vorgeben als Hochschule, müssen Studierende die selber finden. Und das können ganz wenige. Deswegen bin ich wieder ganz, was ich beim Anfang gesagt habe, wir müssen auch unsere Studierenden entwickeln, dass sie überhaupt mal Strukturen aufbauen können und.
Ja, aber hast mir jetzt wieder die Vorlage geliefert zum Gedanken, der mir nochmal wichtig war. Also wir reden über sehr viele neue Möglichkeiten der Lehre. Also wenn ich zum Beispiel das Beispiel bringe mit dem klassischen Kursunterricht, wo ich also das Experiment vorgebe, dann meine ich die digitale Variante, ich kann das auch mit Fehlern machen, ja nicht als entweder oder, sondern ein zusätzliches Angebot. Und die Digitalisierung, aber auch die Möglichkeiten des Selbststudiums vernetzt an irgendeinem Ort, den wir anbieten, einem physischen Ort, wo wir vielleicht dann auch die Orte entsprechend mehrfach nutzend gestalten, all das bedeutet aber aus der Sicht der Studierenden auch ein verstärktes, tatsächliches Selbststudium. Wir alle kennen ja die Zahlenanalysen von, was ist der tatsächliche Zeitaufwand unserer Studierenden im Bachelor im Vergleich zu dem, was irgendwo die KMK mal aufgeschrieben hatte. Und wir stellen dann sehr schnell fest, also wenn es ein sehr intensiver Studiengang ist, dann erfüllen sie vielleicht 70-80% des Zeitaufwandes im Schnitt. In der Regel kann es deutlich drunter liegen. Und das hat viele Gründe, weil natürlich, das kann ein Freizeitgrund sein, aber in vielen Fällen sind es eben auch andere Interessen, aber auch die Notwendigkeit, Geld zu verdienen oder An- und Abfahrt, weil vor Ort kein Wohnraum vorhanden ist. Also de facto sind ja viele unserer Studierende mehr oder weniger gezwungen, Teilzeitstudierende. Und das wird aber nirgendwo abgebildet. Und wenn wir jetzt Angebote machen, die natürlich immer im Hinterkopf davon ausgehen, wir haben es mit Vollzeitstudierenden zu tun, kann es sehr schnell dazu führen, dass wir die Studierenden überfordern. Das ist der eine Punkt, den ich nochmal hier reinbringen wollte. Und ich habe auch keine Lösung dafür, weil die Lösung liegt außerhalb des Hochschulsystems per se. Weil solange das Teilzeitstudium nicht auch irgendwo anerkannt wird als existent oder man Angebote schafft, dass ein Teilzeitstudium nicht erforderlich ist. Stichwort Studieren ist Arbeit, also kriegt jeder ein Stipendium. So kenne ich es noch aus meinen DDR-Zeiten. Dann haben wir da ein Problem. Das zweite Problem, was ich sehe, ist so ein bisschen mit diesem Asynchron. Da bin ich aus meiner Erfahrung eher verhalten. Ich bin ja eher der verhaltene Typ hier in der Runde. Und zwar, weil das ist eine Lösung für eine Subgruppe in besonderen Lebenslagen. Und natürlich muss man sowas anbieten. Aber es ist für eine Präsenzhochschule eine schwierige Krücke, weil das noch stärker die Vereinzelung und Nichtvernetzung fördern kann. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass viele Studierende froh sind über das synchrone Angebot. Und wir sind auch froh, dass sie es synchron annehmen. Und dass die Konserve eigentlich wirklich nur die Krücke ist für heute bin ich krank oder ich kann gerade nicht. Aber ich kann in einem auf Präsenzunterricht angelegten Hochschulcampus nicht parallel auch noch einen vollwertigen asynchronen Angebotsnetzwerk, der auch die Vernetzung bietet, dieses Interaktive bietet und sowas anbieten, weil das sprengt einfach den Rahmen. Ich glaube, da haben wir dann wirklich zwei unterschiedliche Arten von Hochschulen. Und da gibt es Hochschulen, die sind dem einen sehr erfolgreich. Ich nenne mal jetzt im Bereich Witten-Herdecke, ist ja so ein Klassiker dabei. Und auf der anderen Seite, wir bieten im Campus und die Studierenden wollen auch den Campus. Also ich kenne eine ganze Reihe von Studierenden, die ich befragt habe, die sagen, zur Vorlesung komme ich eigentlich nicht wirklich, weil jetzt da der Professor so toll ist oder die Professorin so genial ist oder auch nicht mal wegen dem Aufstehen, sondern einfach, da treffe ich die anderen. Absolut. Und da sitze ich mit den anderen zusammen und hinterher können wir quatschen und unsere Witze machen. Aber es bleibt ja immer was kleben. Es entsteht das Wir-Gefühl und es bleibt natürlich immer was kleben, wenn ich im Raum sitze, selbst wenn ich da nur mit einem halben Ohr zuhöre. Ja?
Absolut. Und nicht missverstehen, Digitalisierung, auch asynchrone Angebote brauchen Raum in der Hochschule zum Wohlfühlen. Ich möchte hier gerne hinkommen, ich möchte hier mich aufhalten und ich möchte nicht sofort nach der Vorlesung wieder nach Hause fahren wollen, sondern ich möchte hier sein, möchte mich austauschen. Lehren und Lernen ist Austausch. Das ist exakt so das Wichtige. So, jetzt an einer Stelle würde ich aber widersprechen. Studierende haben gerne so eine Struktur. Ja. Aber warum? Weil sie es nicht gewohnt sind, sich selber eine Struktur zu geben. Und das ist aber im Arbeitsleben, ist das so wichtig. Im Arbeitsleben sagt dir auch keiner mehr, bitte Johanna, jetzt mach doch mal das und danach mach doch mal das. Und wenn du das fertig hast, dann machst du doch das. Nein, spätestens im Arbeitsleben wird von uns erwartet, dass wir uns selber eine Struktur geben können. Und deswegen bin ich wieder bei diesem Punkt. Wir entwickeln schon Studierende im ersten Semester, mache ich mit denen Kurse, wo wir sie entwickeln, dass sie selbstständig lernen und lehren können, aktiv werden, genau wie du das sagst. Und dazu machen wir beispielsweise Kurse mit Projekt- und Selbstmanagement schon im ersten Semester, in denen wir Studierende beibringen, wie organisiere ich mich eigentlich selber. Und dann können sie sich selber eine Struktur geben. Und dann komme ich auch mit Asynchronität zu Rande. Wenn ich das nicht kann, da gebe ich dir völlig recht, dann bin ich, wie sagt man heute so schön, lost, ja, in einem Raum und habe gar keine Struktur mehr und mein Tag hat keine Struktur mehr und dann fängt es an, ganz wuselig zu werden.
Ja, das ist vielleicht was, wo wir auch tatsächlich kooperieren können, denn das ist auch für unsere Studierenden ein Problem, die Selbstorganisation, weil die auch gewöhnt sind, viele Dinge sind vorgegeben. Ich habe einfach so viele Stücke zu lernen, das übe ich eben, wenn ich einen Überraum finde. Und die asynchrone Lehre für uns ist also zum einen in der Individualbetreuung ist es eine Erweiterung der Methodik, die aufwendig ist. Mhm. Zum anderen ist es die Chance auf die individuellen, sehr unterschiedlichen individuellen Situationen unserer Studierenden zu reagieren. Also einige sind ab dem Grundstudium nur noch teilweise in Lübeck, weil sie vielleicht in einer Orchesterakademie sind und nur alle zwei Wochen kommen Und für die wäre gegebenenfalls eine gewisse Seminarveranstaltung oder eine Vorlesung, die auch die einfach auf Abruf zur Verfügung stünde, hilfreich. Aber da sind wir uns, glaube ich, einig, dass das nicht dazu führen kann, dass die alle zu Hause sitzen oder sonst wo und nur noch für sich vor sich hin murkeln.
Das funktioniert nämlich genau nicht. Ja. Das funktioniert nicht.
Da war ich vielleicht auch ein bisschen missverstanden. Also Asynchronität ist für mich eben die Gefahr, besteht die Gefahr darin, dass es eben eine Subgruppe von Studierenden dann gibt, die eben nur asynchron arbeiten. Und die sind dann eben für den Campus, für den Vernetzungsgedanken verloren. Deswegen ist Asynchronität in den Angeboten als Grund, wie soll ich das sagen? Es ist für mich immer nur die zweitbeste Variante. Weil ansonsten, und das ist auch unsere Erfahrung mit den Kollegen, gerade im naturwissenschaftlichen Bereich, aber auch in anderen Bereichen, ist eben, wenn wir unsere Angebote so machen, dass Asynchronität gleichwertig zu dem ist, was wir synchron anbieten, verstärken wir die Gruppe derjenigen, die komplett verloren sind, weil die dann ganz schnell in die Ecke rutschen, ich brauche hier gar nicht mehr erscheinen, und die sind dann ist der Campus nicht mehr existent und wichtig. Und das ist ja gerade das, was wir nicht wollen. Wir wollen ja gerade die Personen am Campus haben und es eher sozusagen als Ausnahme von der Regel ansehen, dass sie asynchron tätig sind und nicht als Regel haben, dass sie eben nie am Campus sind. Das ist nicht, da ist auch die, ihr habt ja eure Fernuni Zweig ja da, und das ist sicher bei euch anders, auch vom entwickelten Grundverständnis. Bei uns funktioniert das nicht.
Wir probieren gerade ganz spannende Sachen aus. Wir probieren gerade aus, also wir haben ganz klassische Online-Studiengänge, die sich an Studierende, an berufstätige Studierende orientieren, die ganz klar asynchron studieren, viel abends. Und wir haben jetzt ein Experiment gemacht, dass wir das erste Mal einen gemeinsamen Kurs von Präsenzstudierenden und Online-Studierenden zusammen gemacht haben. Wir haben die also in einen Kurs gepackt, und die haben dann Angebote bekommen, wie ich kann die Vorlesung jetzt besuchen, ich kann die Vorlesung online streamen, ich kann sie mir als Konserve angucken. Wir haben Übungsgruppen gemacht, die haben dann vormittags stattgefunden, abends stattgefunden, die Abendveranstaltungen wurden auch alle noch gestreamt. Wir haben also ein Blumenstrauß an vielfältigen Methoden und Veranstaltungen gegeben. Und es war mit einem überwältigenden Erfolg, weil die Studierenden, die Online-Studierenden, die so aus der Arbeit kamen, die haben gesagt, boah, wir haben auf einmal so das Gefühl gehabt, hey, wir studieren mit den anderen. Wir fühlen uns zugehörig zu den anderen. Genau dieses Gefühl nämlich nicht zu haben, boah, ich sitze eigentlich alleine zu Hause und studiere ganz allein. Auch wenn gar nicht so viele physische Treffen stattgefunden haben, aber allein dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Also dieses Experiment war so gut, dass wir es jetzt wiederholen und das noch ausweiten.
Daraus ergibt sich für mich auch die Frage, um nochmal auf so dieses Örtliche zurückzukommen, wie viel vor Ort sein ist dann überhaupt noch nötig? Wir haben ja kurz auch schon die Corona-Pandemie einmal angesprochen. Welche Lehren haben wir daraus gezogen? Wie viel vor Ort sein braucht es noch?
Also die Lehre bei uns ist, die Studierenden und auch die Dozierenden haben massiv hinterher wieder vor Ort stark bevorzugt. Massiv. Und es war für alle klar, dass das davor war eine Ausnahmesituation, die das Vernetzen nicht gefördert hat, aber eben auch dieses gemeinschaftlich etwas entwickeln nicht gefördert hat. Und im Gegenteil eigentlich, wir haben jetzt so eine Gegenwelle, auch gerade in der Forderung von den Studentinnen und Studenten, dahingehend doch mehr Raum auch vor Ort anzubieten, um eben, und das ist eigentlich eine Hauptursache für Wunsch nach asynchron oder nicht mal asynchron, sondern eher digitalen Angeboten, diese Leerlaufzeiten. Na? Also man kommt hierher, und leider ist es ja nicht so, dass ich die erste Vorlesung von 8 bis 10 und die zweite Vorlesung von 10 bis 12 habe, sondern die erste Vorlesung habe ich von 8 bis 10 und die zweite Vorlesung habe ich von 15 bis 16 Uhr. Und 15 bis 16 Uhr ginge auch noch, aber was mache ich, wenn ich die von 13 bis 14 Uhr habe und dann von 8 bis 10 fahre ich ja wieder zurück, fahre ich nicht zurück, finde ich vor Ort etwas für das Selbststudium? Und da fehlt der Raum. Uns fehlt der Raum vor Ort für das Selbststudium. Einzelnen Gruppen, digital oder Hybrid oder Trainingsräume oder irgendwas. Irgendwas, wo ein Student, der sagt, ich will es in Präsenz hören, von 8 bis 10 und die zweite Veranstaltung ist hinterher und die dritte ist am späten Nachmittag. Und ich kann nicht immer hin und her fahren, weil ich komme aus Hamburg oder irgendwo. Was mache ich jetzt in der Zwischenzeit? Wo kann ich mich hinbewegen? Bibliothek, gutes Beispiel, haben wir endlich offen. Aber Bibliothek wird allein nicht ausreichen als Angebot. Wir brauchen auch andere Räume. Und ganz klar gesagt, wie viel Raum braucht Studium und Lehre? Viel mehr Raum, als wir bisher gedacht haben.
Vor allem einen anderen Raum.
Zusätzlichen anderen Raum.
Zusätzlichen anderen Raum, ja. Absolut. Wir sind gerade dabei, ein Studien- und Lernzentrum zu konzipieren, das genau in diese Richtung geht. Ja, um genau diesen Raum auch, also den physischen Raum zu geben, den Wohlfühlraum. Ich sage immer, das muss wie so ein Wohnzimmer sein. Ja, das muss einfach auch nett sein.
Na, für uns ist es ja ganz einfach, wir brauchen Überräume. Also ja. Was jetzt der klassische Studierende tut zwischen Lehrveranstaltungen ist, dass er übt. Ja. Jetzt gibt, und dafür braucht er einen Raum, der dafür geeignet ist.
Das macht aber Krach, ne?
Das ist der Punkt. Das macht Krach. Und das wisst ihr besser als ich, wenn das schalldicht ist, ist das meistens auch luftdicht. Das hat also, aber wir haben diese Räume. Das ist dann eine Organisationsfrage, eine Frage der Menge der Räume und auch wieder, und das ist vielleicht auch so ein Thema, der, wie ist der Raum, die Atmosphäre? Wenn ich jetzt also, wenn ich große italienische Opernarien üben möchte und ich habe dafür einen Raum, der hat irgendwie 6 Quadratmeter und eine Deckenhöhe von 2,20 Meter, dann ist das sehr viel schwieriger, als wenn ich eine Deckenhöhe von 3 Meter habe und 16 bis 20 Quadratmeter. Also da sind wieder unterschiedliche und nicht nur technische Anforderungen. Und das ist vielleicht aber auch was bei euch dann, die Situation ist ja völlig anders, aber ja, was ist das für ein Charakter? Was hat so ein Raum für einen Charakter? Du hast Wohlfühlräume gesagt. Also man soll sich da auch wohlfühlen.
Absolut.
Ja. Man muss sich wohlfühlen.
Genau.
Ja. Aber ganz klar, in einem Raum, wo ich mich wohlfühle, ist der Lernerfolg auch größer. Machen wir uns nichts vor. Und etwas anderes nochmal, also Raum. Wir denken, die Sonne scheint gerade. Wenn wir Raum hören, reden wir über umschlossene Räume. Normalerweise. Gerade für dieses, wir brauchen andere Räume für unsere Studierenden in den Lehrlaufzeiten, zumindest in den Sommersemestern, wir brauchen auch die Außenräume. Wir sollten die Außenräume, die ja derzeit maximal noch einen Basketballkorb haben oder irgendwo eine Bank, und ansonsten ist es ein langweiliger Rasen oder man sitzt unter den Bäumen. Wir müssen auch Außenraumgestaltung denken als Erweiterung von Lehrräumen. Sozusagen, dass im Sommer ein Add-on außen ist, in dem man auch sich nicht nur erholt, sondern auch lernen kann, informell lernen kann. Alle unsere Studierenden wollen irgendwas mit Nachhaltigkeit machen. Darüber kann man auch draußen reden, im Sommer. Das ist so ohnehin ein Zusatzangebot, das sind Wahlveranstaltungen, Wahldinge. Wenn ich die im Sommer anbiete als Diskussionssachen, kann ich draußen machen oder auch Bewegung, ja, ich sag jetzt mal Springen und Trommeln, macht dann zwar wieder Lärm draußen, aber könnte ich auch draußen machen. Also ich will einfach nur sagen, auch da sollten wir weiter denken und ich komme wieder auf die Geldfrage zurück, auch dann das vielleicht auch wieder den Hochschulministerien klar machen, dass eben Freiraumgestaltung nicht nur ein Nice-to-Have für einen Erholungseffekt sein kann, sondern ja durchaus auch integraler Bestandteil von Studium und Lehre sein kann, wenn man es geschickt und gut macht. Das ist so Vision, so ein bisschen.
Ja, also mir schwebt vor, wir haben ja jetzt hier so außerhalb dieses Gebäudes so eine schöne Wiese. Was ich mir vorstelle, ist, dass wir da einfach 50 von diesen ganz einfachen Liegestühlen in Rot mit TH-Logo hinmachen, um dann zu sagen, so, hier kann ich einfach mal mich, also wie sagen junge Leute, mal ein bisschen chillen. Ne? So, dann aber in einer Umgebung zu sein, wo ich dann, wie du genau richtig sagst, ja vielleicht auch dabei was lerne. Ne?
Ja, und deswegen wäre es dann wieder nicht schlecht, vielleicht gar nicht mal die Riesenwiese, wo da bloß so ein paar Stühle drauf sind, sondern wirklich in landschaftlich gestaltete Räume, so ähnlich wie ich mir den Hörsaal vorstelle, wo ich sage, ich auf den Knopfdruck schwenke ich da was ein und habe dann kleinere Gruppen. Warum kann ich nicht den Riesenwiesenraum, ich meine, das ist dann hier nicht das Sonnenbad in erster Linie, sondern den Riesenwiesenraum landschaftsgärtnerisch oder mit anderen Dingen so gestalten, dass ich Subräume schaffe, wo dann sich 5 oder 6 treffen und sagen so, und in dem Subraum, wenn das Wetter schön ist, dann machen wir dies und jenes. Und warum machen wir es dort? Weil ich dort einen WLAN-Anschluss habe, weil ich dort vernünftig ausgestrahlt bin, eine Steckdose habe. Ja, das muss dann da auch sein. Das muss man mitdenken. Ja? Und behindertengerechten Zugang. Ja? Es ist dann aufwendig. Und damit kommen wir wieder an den Punkt des Geldes. Den Raum, den wir brauchen, ja, den Raum, ja, den wir brauchen, der muss ja, wenn er flexibel verfügbar ist, auch die Barrierefreiheit mitdenken. Was er ja häufig nicht tut. Er muss in seiner Flexibilität auch barrierefrei sein.
Mhm. Ja. Ich würde jetzt gerne einmal eine Schlussrunde machen. Wir waren jetzt schon so ein bisschen in den Zukunftsvorstellungen, mehr draußen sein. Wie stellt ihr euch so die räumliche Zukunft der Lehre vor? Also mehr draußen haben wir schon gehört. Jochen, sind wir vielleicht auch im Metaverse, wär's irgendwann unterwegs und machen da Unterricht? Schüttelst den Kopf? Nein.
Ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, Lehre und Lernen wird individueller. Mhm. Vom Raum, das hatten wir schon, Räume müssen individueller sein, ja. Lernpfade müssen individueller sein, Lernen muss individueller sein, Lehren muss individueller sein. Das ist für mich so das Fazit, wie eigentlich Lehren und Lernen der Zukunft sein wird.
Ja, für uns als Musikhochschule, wer in der Vision, wir haben ja eine Vielzahl von öffentlichen Veranstaltungen. Mhm. Also die auch in der Lehre begründet sind, denn die Kompetenz, die Kunst in die Öffentlichkeit zu tragen, ist ein Qualifikationsziel. Also unsere Konzerte sind nicht Selbstzweck, sondern auch Teil der Lehre. Und da Räume zu haben, dass das noch mehr verbunden ist mit der Stadtbevölkerung. Das wäre tatsächlich ein Ziel, war ursprünglich mal angedacht, in einem Neubau, der da nicht zustande gekommen ist, mit einem sich öffnenden, tatsächlich mit einem sich öffnenden Raum nach draußen. Und Enno hat es gesagt, man kann auch prima, also ein Blechbläserensemble kann wunderbar draußen musizieren. Also dieses sich öffnen durch die Räume, ja, zur Stadt hin, wäre für uns sehr schön. Da wir ja auch mitten in der Stadt sind.
Tja, und was würde ich sagen? Ich glaube, für uns sind 3 Dinge in der Zukunft wichtig. Also das eine nochmal, Flexibilität, Flexibilität, Flexibilität der Räume. Insbesondere der klassischen Räume. Das zweite, und diese Flexibilität, gerade wenn es auch Trainingsräume sind, kann sehr stark auch mit digitalen Möglichkeiten verknüpft werden. Wir haben noch keine Vorstellung davon, ob es nicht vielleicht eine intelligente Lösung sein könnte, Räume quadratmetermäßig etwas größer zu denken und dafür virtuell mit Dingen auszustatten, so ähnlich wie die Skills Labs eben gedacht werden, wo dann in der Mitte das Bett steht und rundherum tut man so, als wenn das Krankenhaus wäre. Wohlfühlraum. Warum kann ich ein musikalischer Wohlfühlraum, wenn es nicht das Volumen tatsächlich erfordert, von der Wand her so gestaltet sein, dass ich irgendwas projiziere und denke, ich singe jetzt meine Opernarie in der Freiluft. Ja? So. Also auch da die Dinge mitdenken. Und das Zweite ist eben wirklich, diese Räume zu haben für die, ich sag jetzt mal, Zwischenzeiten zwischen den klassischen Lehrveranstaltungen. Dass die Studentinnen und Studenten gerne den Tag am Campus bringen. Was wir brauchen, was wir wollen, ist ein ja, vielleicht nicht 24/7, aber 24/5 Campus, das wäre doch schon mal eine tolle Sache. Ja? Und das bedeutet, wir brauchen auch Raum nach den Lehrveranstaltungen, damit Studierende den Ausklang des Studientages auch gerne hier verbringen. Und auch vielleicht mit den Dozierenden zusammen verbringen. Ja? Wir finden immer irgendwas, wenn wir mit der Seminargruppe irgendwo irgendwas machen. Aber es sind immer irgendwo zweitbeste Lösung.
Okay. Ich habe für mich mitgenommen, sollte ich jetzt nochmal ein Masterstudium anfangen, dann sollte das individuell sein, draußen, flexibel und am besten noch mit Steckdosen auf der grünen Wiese. Genau. Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart und dann bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne.
Gerne.
Gedankensprünge. Ganz Ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.